Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur September-Ausgabe des Funkmagazins, heißt sie Monika Strava aus dem Bukarester Hörfunk. Die Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn bringt Ihnen Monat für Monat die schönsten Beiträge, die das rege Leben der deutschen Minderheit beleuchten. Auch heute blicken wir auf die wichtigsten Highlights des ersten Herbstmonats zurück. Der September war nicht nur reich an heißen Tagen, sondern auch an spannenden Ereignissen, über die die Mitarbeiter der deutschsprachigen Redaktionen ausgiebig berichtet haben. Heute dürfen Sie sich auf die schönsten Beiträge des ersten Herbstmonates freuen. Wir berichten heute über die Jubiläumstagung zum 90. Geburtstag des siebenbürgischen Pfarrers und Schriftstellers Segenhard Schlattner, die Anfang September in Hermannstadt stattgefunden hat. Auch im Banat gab es im September viel Gelegenheit zum Feiern. Die evangelische Kirchengemeinde in der Temescher Ortschaft Liebling feierte am 24. September den 200. Jahrestag der Einweihung der großen Ortskirche. Ebenfalls im Banat veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien, ADJ, in Temeswar das jährliche Treffen der deutschen Volkstanzgruppen. Die Städtepartnerschaft zwischen Kronstadt und Nürnberg befindet sich auf der Zielgeraden, versicherte uns der Nürnberger Stadtrat Werner Henning auf dem hiesigen Oktoberfest in Kronstadt. Und wir berichten nicht zuletzt über eine wissenschaftliche Tagung zur Ansiedlung der Ungarndeutschen in Budersch, unweit von Budapest. Das sind, werte Damen und Herren, unsere heutigen Themen. Ich hoffe, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden und wünsche Ihnen dabei beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Zwischen dem 8. und 9. September fand die Jubiläumstagung zum 90. Geburtstag des Pfarrers und Schriftstellers Segenhard Schlattner in Hermannstadt statt. Dem 90-jährigen Schriftsteller widmete die Evangelische Akademie Siebenbürgen in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und der University of British Columbia in Kanada eine Tagung mit dem Titel »Die Erde ist gewachsen«. Im Rahmen der Tagung wurde nicht nur das literarische Werk Schlattners beleuchtet, sondern auch für sein gesamtes Wirken wurden relevante Themen aus multidisziplinären Perspektiven thematisiert. Zu den eingeladenen Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland gehörten Dr. Michaela Nowotnik, Dr. Andrea Dumitru-Jakob, Dr. Maria Sass, Dr. Nora Tarr, Dr. Florian Gassner, Dr. Thomas Peters, Dr. Eveline Czoflek, Dr. Corneliu Pintilescu und Dr. Andra Spandi. Die Tagung fand im Hans-Bahn von Heftentagungs- und Konferenzzentrum der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Neppendorf bei Hermannstadt statt, war kostenlos und wurde auch im Livestream gesendet. Roger Pirvu, Programmleiter der EAS und Mitveranstalter des Ereignisses, bringt die Atmosphäre der Schlattner-Tagung zurück im folgenden Gespräch mit unserer Kollegin Imola Montano von der deutschen Sendung von Radio Rumänien Neumarkt.
Roger, wie war die Schlattner-Tagung zwischen dem 8. und 9. September?
Ja, eigentlich steht dieser ganze Monatsanfang im Hermannstädter Raum, aber nicht nur unter dem Zeichen des 90-jährigen Geburtstags von Segenhard Schlattner, eine Persönlichkeit der deutschsprachigen Kultur in Rumänien, der eben nicht nur die literarische Welt geprägt hat, sondern durch sein Wirken auch entscheidend die Sichtweise in der Kirche auf manche Sachen geändert hat, wie zum Beispiel die Seelsorge in Haftanstalten und so weiter. Zugleich aber auch entscheidend nach 1990 durch den Erfolg seiner Bücher zu einer größeren Bekanntmachung Siebenbürgens und der spezifischen Problematik beigetragen hat. Zugleich bin ich auch der Meinung, dass seine Bücher, und da meine ich nicht nur die bekannte Trilogie Versunkene Gesichter, sondern alle seine Bücher bis hin zu den neueren Veröffentlichungen Schattenspiele toter Mädchen oder Brunnentore, er auch Zeitdokumente geschafft hat, auch wenn diese immer zwischen dem autobiografischen und dem fiktionalen hin und her wechseln und man nicht unbedingt alles wortwörtlich nehmen muss. Doch sind es Zeitdokumente, die Zeit des Zweiten Weltkrieges in Siebenbürgen, das Aufkommen der kommunistischen Diktatur, die stalinistische Unterdrückungsperiode sowie auch die gesamte kommunistische Diktatur widerspiegeln, aber auch die Auswanderung der Siebenbürger, Sachsen oder der gesamten deutschen Minderheit aus Rumänien und eben die Zeitspanne, was danach geschehen ist. Zugleich sind seine Bücher auch ein wirklich guter Spiegel der Multikulturalität und der Multiethnizität in Siebenbürgen. Daher war es für uns als Evangelische Akademie eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir dieser Persönlichkeit, Egin Altschlattner, eben auch eine Jubiläumstagung widmen. Was wir uns aber mit meinen Co-Organisatoren, Frau Dr. Dumitru Jakob aus Hermannstadt, Germanistin und Schlattner-Forscherin, und Dr. Florian Gassner aus Vancouver von der University of British Columbia in Kanada vorgenommen haben, war, dass wir nicht nur uns auf sein Werk konzentrieren, sondern aus einer multiperspektivischen Herangehensweise wichtige Themen für das Leben, für das Schreiben und das Wirken von Egin Altschlattner beleuchten. Und so haben wir mittels unterschiedlicher Referenten aus den verschiedensten Branchen es geschafft, doch ein Gesamtspektrum der Schlattnerschen Welt, wenn man so will, zu erzeugen. Der Einstieg dazu bot zum Beispiel der Vortrag von Dr. Andras Bondi aus Hermannstadt, der eben eine Chronologie der Schreibenden oder besser gesagt vom Schreiben auch beschäftigten Pfarrern in Rothberg aufgestellt hat, aus dem 15. Jahrhundert bis zu Schlattner hin. Und so konnte dann auch klar gemacht werden, dass die Tatsache, dass Egin Altschlattner Pfarrer in Rothberg 1978 wurde, auch irgendwie Gottes Fügung oder Schicksalsfügung war, weil er hier eine Reihe von Pfarrern vervollständigt, zu denen inklusive Fronius und andere bekannte Namen gehört haben, die eben auch schriftstellerisch tätig waren. Dann haben wir versucht, das große Thema der Versöhnung, der Schuld, Vergebung auch zu beleuchten. Und das haben wir dann mit zwei Vorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht. Auf der einen Seite aus theologischer Perspektive durch den Vortrag von Thomas Peters aus Österreich und andererseits aus philosophischer Perspektive durch den Vortrag von Dr. Evelyn Czoflek aus Hermannstadt. Die Themen sind ähnlich und irgendwo überschneiden sie sich auch, aber zugleich doch unterschiedlich, weil sie auf anderen Pfeilern stehen. So zum Beispiel ist für Thomas Peters der Augenblick, wo Versöhnung und Vergebung entsteht, ein Augenblick der Gotteserfahrung. Hingegen Frau Czoflek hat eben Vergeben und Versöhnen als aktives Handeln sowohl im sozialen, politischen, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchtet. Ein weiterer wichtiger Vortrag für uns war dann auch der Vortrag von Corneliu Pintilescu aus Klausenburg, der eben anhand von Dokumenten hauptsächlich aus dem Schwarze Kirche-Prozess nachgewiesen hat, wie Zeugen oder wie Fälle instrumentalisiert wurden in den 50er Jahren, in den von Stalinismus geprägten Jahren in Rumänien, überhaupt nach dem Studentenaufstand in Ungarn 1956. Und eben die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft, der Untersuchungsbehörden, der Securitate und letztendlich auch der Militärgerichte dargestellt hat. Die waren letztendlich, wenn man es knapp sagen will, weniger an einem konkreten Nachweis der Schuld der Inhaftierten interessiert, weil diese durch die Inhaftierung quasi schon gegeben war, sondern eher daran interessiert, dass man eine Selbstbekennung der Schuld von den Inhaftierten erhält und diese dann gegen andere ausspielt. Corneliu Pintilescu führt da ganz konkrete Beispiele an, so zum Beispiel, wenn irgendjemand aussagte, er habe ausländisches Radio in den Jahren gehört, wurde dann im Protokoll vermerkt, Ich habe antirumänische konspirative Sendungen im Radio verfolgt und weiterverbreitet. Und eben diese Art von Vorgang ist dann auch wichtig, um zu verstehen, denn was im Schriftstellerprozess geschehen ist und was im Schwarze Kirche-Prozess geschehen ist, wobei eine interessante Sache auch zustande kommt, durch die Tatsache, dass Eginald Schlattner eigentlich im Schriftstellerprozess mit dabei war, aber seine Akte noch bis zum Ende im Schwarze Kirche-Prozess geführt wird. Natürlich konnten wir auch die germanistischen Untersuchungen nicht komplett auf die Seite schieben und so hatten wir erst einmal den Vortrag von Dr. Maria Sass zu der Art, wie Schlattner hauptsächlich im Roman Rote Handschuhe hatte sie als Studienfall genommen, mit den Komponenten von Raum und Zeit umgeht, wobei sie von einer chronotopischen Analyse losgeht und sieht, wie sich die Ebenen überschneiden und wie die selber eine Welt erschaffen. Und eben dann von Frau Dr. Gabriela Noratar einen Beitrag über die Ungarnbilder in den Werken von Schlattner. Die Überschneidung mit der ungarischen Minderheit erscheint in mehreren Büchern von ihm, verstärkt halt in Brunnentore, in Wasserzeichen, aber auch in weiteren Romanen. Ganz eindrucksvoll war dann auch der Vortrag von Dr. Andrea Dumitru-Jakob, die über eine der neueren Romane geredet hat, Schattenspiele toter Mädchen, der auch eine Chronologie der Liebe sein kann für Eginald Schlattner. Und das Feedback zu dem Vortrag war so, dass man sagen kann, wer bis zu diesem Vortrag Schlattner nicht gelesen hat, wird auf Schlattner mit Sicherheit aufmerksam. Nun, diese zeithistorische Komponente, die hat dann Dr. Florian Gassner beleuchtet, und zwar aus der Perspektive der Geschichtsaufarbeitung und der Erinnerungskultur, und er hat eben neue Tendenzen in der Festhaltung und Verarbeitung von traumatischen historischen Ereignissen untersucht und eben die Parallelen zum Schlattnerschen Werk, hauptsächlich zum geköpften Hahn, gezogen. Einer der wirklich wunderbarsten Momente war dann noch am ersten Tag der Tagung der Vortrag von Sabine Meyer Schlattner, der Tochter von Eginald Schlattner, Mein Vater und die Socken von Hitler, wo man wirklich von einer ganz persönlichen Weise einen Zugang bekommen hat in den Alltag der Familie Schlattnerschen Pfarrhauses und so weiter. Leider konnte am ersten Tag Frau Sabine Meyer-Schlattner nicht selber dabei sein und der Vortrag wurde dann von ihrem Cousin, dem bekannten Deutsche Welle-Journalisten Robert Schwarz, vorgelesen, was aber nichts von der Stärke des Moments wegnehmen konnte, da wir auch die Ehre hatten, dass Eginald Schlattner selber am ersten Tag der Tagung dieser beigewohnt hat. Er kannte selber den Text seiner Tochter nicht und so waren auch für ihn selber manche Überraschungen da, was die Perspektive der Tochter zu manchen Erinnerungen und Ereignissen in der Familie betrifft. Die Tagung war dann auch noch abgerundet durch den Vortrag von Michaela Nowotnik aus Berlin, die sich um den Vor- und den Nachlass von Eginald Schlattner kümmert. Und sie konnte dann anhand dieses Vor- und Nachlasses ganz klar nachweisen, dass zwar Eginald Schlattner nach seiner Entlassung aus der Securitatehaft sich vorgenommen hatte, nichts mehr zu schreiben, eigentlich nie mit dem Schreiben aufgehört hat, auch wenn dann sein spätestes Debüt, wie es oft fälschlicherweise aus dieser Perspektive genannt wird, erst mit dem geköpften Hahn 1998 kommt. Aber geschrieben hat er die ganze Zeit, es wäre richtiger gesagt, er hat nur nicht veröffentlicht. Es sind so in seinem Vor- und Nachlass noch sicherlich etliche Überraschungen zu finden, wie Frau Nowotnik das durchsickern lassen hat. Natürlich, es ist noch nicht alles öffentlich zugänglich, aber mit der Zeit wird man immer mehr abarbeiten, erforschen können und dann auch wird sich das Bild um das Wirken und Leben von Schlattner auch aus dieser Perspektive viel komplexer vervollständigen können. Die Tagung als solche hat ein sehr großes Interesse auch geweckt. Das ist auch eben der Persönlichkeit von Eginald Schlattner zu verdanken. So hatten wir insgesamt in den beiden Tagen der Tagung knapp 80 Teilnehmer im Haus und die Tagung wurde gleichzeitig im Online-Stream noch von ungefähr 35 Leuten verfolgt. Also wir können sagen, es waren knapp 100, 110 an Schlattner interessierte Leute zusammengekommen im On- und Offline bei dieser Tagung, was uns wiederum auch ehrt und uns zeigt, dass es wirklich richtig war und angebracht war, diese Tagung durchzuführen. Worauf wir dann noch als Veranstalter ganz stolz sind, ist die Tatsache, dass üblicherweise der Dokumentationsband einer Tagung ein Jahr, eineinhalb Jahre nach der Tagung erscheint. Wir haben es aber natürlich mit dem Mitwirken unserer Referenten es geschafft, den Tagungsband mit allen Vorträgen auf Deutsch und Rumänisch auf der Tagung vorzustellen. So konnten sich alle anwesenden Teilnehmer dann auch diesen Band gleich mitnehmen und am ersten Tag sogar von Eginald Schlattner signieren lassen. Und das war für uns auch eine wirklich angenehme Ehrengabe an den siebenbürgischen Schriftsteller. Und so eben haben wir das Ganze aufgerundet, wobei wir jetzt gerade daran arbeiten, dass wir alle Vorträge auch im Videoformat zur Verfügung stellen, so dass die Leute, die daran Interesse haben und nicht an der Tagung teilnehmen konnten, diese auch noch nachverfolgen können.
Also alles in allem hast sehr schön berichtet. Sehr schönen Dank für die Informationen, Roger Pirvo. Und toi toi toi, was soll ich sagen? Ich, nach deiner Erzählung hier, kann ich nur sagen, dass es ein Riesenerfolg war.
Ja, es war ein Erfolg, sagen wir mal so, Riesenerfolg, ist vielleicht ein wenig zu viel, aber es war wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung und da bin ich allen Partnern, die ich vielleicht auch hier erwähnen sollte, dankbar. Das war, wie schon gesagt, die University of British Columbia, das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen. Die Mitveranstalter waren und natürlich dann den ganzen Institutionen, die die Tagung gefördert haben, angefangen mit dem Department für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der rumänischen Regierung, dem Institut für Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen, dem Zentrum für evangelische Theologie Ost hier in Hermannstadt sowie der Beauftragten für Medien und Kultur der Bundesrepublik Deutschland und der Referentin für Siebenbürgen in Gundelsheim.
Roger Pirvo, sehr schönen Dank für deine Informationen, deine Zeit hier bei uns im Studio zu sein und viel Erfolg zur nächsten Tagung, Kirchenburger Tagung.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Muresch. Das ist maroschfascherheliradio.ru.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, im Banat. Die evangelische Kirchengemeinde in der Temescher Ortschaft Liebling feierte am 24. September den 200. Jahrestag der Einweihung der großen Ortskirche. Dabei gedachte man auch der Flucht vom 22. September 1944. Eingeladen dazu wurden gebürtige Lieblinge, die in Deutschland, Österreich oder sogar in den USA und Kanada leben, sowie evangelische Gläubige aus dem ganzen Banat sowie aus Siebenbürgen. Unser Kollege Adrian Adel Jubilant von Radio Temeswar wohnte der Jubiläumsfeier bei und berichtet.
Der letzte Sonntag im September 2023. Die deutsche Gemeinschaft in Liebling feiert den 200. Weihetag ihrer evangelischen Kirche, ein Fest besonderer Art für die Temescher Gemeinde und für das Banat allgemein, da ja die Banater Schwaben mehrheitlich katholischen Glaubens sind und da die meisten Deutschen aus dem Ort September 1944 vor der russischen Armee geflüchtet sind. Doch aus Anlass des runden Kirchenjubiläums versammelt man sich wieder am Geburtsort der Vorfahren. So auch Sophia Oppeneiger, geborene Gärtner, und Katharina Schienwald, geborene Glas, die speziell für das Fest aus Österreich nach Liebling gekommen sind.
Unsere Eltern, Großeltern und der Vater sind nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge nach Österreich gewesen. Und wir sind in Österreich geboren. Aber wir haben einen Pfarrer in Mattighofen, der ist sehr verbunden mit Rumänien, weil er auch hier studiert hat. Hat auch eine rumänische Frau und der macht immer Touren nach Rumänien und wir sind immer gerne dabei. Mich verbindet das Haus, weiß ich noch, wo der Papa gelebt hat oder auf die Welt gekommen ist. Die Kirche und wir haben ja, wo wir wohnen, mehrere Lieblinger, sage ich einmal, ältere. Es sind Damen dabei, die sind bis 96 Jahre und die haben uns viel erzählt, genau, von Liebling.
Darum fühlen wir uns sehr heimisch hier. Ja. Meine Eltern, denke ich mal, sind da geboren und getauft, konfirmiert und geheiratet haben es auch meine Eltern. Da war zwar meine Mutter noch ganz jung, sie geflüchtet ist mit ihren Eltern. Ja, und seitdem sind wir dann geblieben in Österreich, ja, und wir sind auch da geboren, ja, und fühlen uns auch jetzt sehr heimatverbunden.
Die deutschsprachigen Kolonisten evangelischen Glaubens kamen innerhalb des dritten Schwabenzugs ins Banat. 1783 gründeten sie den Ort, 1823 weihten sie das Gotteshaus ein, die größte evangelische Kirche des Banats, den Liebling. Innerhalb der Kirche waren aus Anlass des Jubiläums Skizzen und Aquarellen des in Liebling gebürtigen Künstlers Friedrich Eberle ausgestellt, sowie eine Puppe in der banatschwäbischen Lieblinger Kehrweihtracht. Die Feier begann am Vormittag mit einem Aufmarsch der Trachtenpaare durch die Hauptstraße der Gemeinde. Zu den Klängen der Banater Musikanten marschierten die Trachtengruppen Banater Rosmarin und Banater Kranz aus Temeswar sowie die simbürgisch-sächsische Tanzgruppe aus Mühlbach. Dabei konnte man auch die spezifische banatschwäbische Tracht aus Liebling bewundern. Zum Fest wurden die Vertreter der Gemeinde eingeladen, danach ging man zur evangelischen Kirche. Den Festgottesdienst zelebrierte der Bischof der Evangelischen Kirche Rumäniens, Reinhard Kuip, gemeinsam mit zwei Pfarrern aus Rumänien und aus Deutschland. Die Trachtenpaare wurden in der Kirche mit einem kräftigen Applaus empfangen. Anwesend waren gebürtige Lieblinger, die in Deutschland, Österreich oder sogar in den USA und Kanada leben, sowie evangelische Gläubige aus dem ganzen Banat. Der für das Banat zuständige evangelische Pfarrer Walter Sinn begrüßte zu Beginn alle Anwesenden.
Wir feiern Kirchweih, den Weihtag unserer Kirche, des Ortes der Begegnung von Gott und Mensch mitten unter uns. Wir feiern Kirchweih, weil nicht nur Arbeit und Vergnügen einen Platz im Leben haben, sondern auch Ruhe und Stille und das Gebet notwendig sind. Wir feiern Kirchweih, weil die Freude über Gott in unser Leben hineinstrahlt und unser Handeln prägt, ein Leben lang. Mit diesen Gedanken begrüße ich Sie im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Liebling alle.
Den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes sicherte der Franz Stürmer Chor aus Reschica. Die Predigt sprach Bischof Reinhard Kuip.
Feier Wunder sind eine Lebenszeit. Keiner unter uns wird das Wunder leben. Eine Zeit, in der viel geschehen ist.
Zum Abschluss des Gottesdienstes stimmte die Blaskapelle aus Temeswar noch ein Lied ein. Thank you. Danach ging man zum Denkmal der Helden aus den beiden Weltkriegen sowie der Opfer von Deportation und Flucht in den Kirchengarten. Es wurden Gebete gesprochen, Blumenkränze niedergelegt und Lieder angestimmt. Nach der Gedenkfeier marschierte man zu den Klängen der Blasmusik zum Kulturheim, auf dessen Vorplatz ein Kulturprogramm abgehalten wurde. Mit dabei beim gesamten Festprogramm war der Bischof der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien, Reinhard Guib.
Wir gehören ja zusammen, Gott sei Dank, seit 100 Jahren, seit Trianon. Und darum sind wir auch hier, auch die Kirchenleitung und viele Freunde und Gäste und begleiten diese Feierstunde und freuen uns, dass Liebling 200 Jahre, die Kirche 200 Jahre geworden ist. Ist ja durch schwere Zeiten gegangen, dadurch, dass die Hälfte der Gemeinde fluchtartig im Jahre 44 die Gemeinde verlassen hat und dann mit der Russland-Deportation, Enteignung und dem Weggang vieler, dass wir heute zu einer kleinen Gemeinde geschrumpft sind. Aber das war ein Zeichen der Solidarität von unserer Seite, hier zu sein, dass wir hier auch zusammengehen müssen mit den katholischen Schwestern und Brüdern, mit den Nachbargemeinden. Nur so wird das Überleben und das Leben morgen möglich sein.
Zu den Ehrengästen zählte auch die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Regina Lochner.
Ja, es ist ja was Besonderes, vor allen Dingen, dass sich nach so langer Zeit auch wieder viele ehemalige Lieblinge hierher begeben haben, um ein bisschen zu feiern und um diesen großen Festtag der 200-jährigen Inbetriebnahme der Evangelischen Kirche zu feiern. Es ist schon ein besonderer Anlass, der eben uns auch zeigt, dass egal was in der Zeit so passiert, doch noch Traditionen viel Kraft haben und wenn sie gepflegt werden, dann auch hier wieder ein bisschen zum Leben erweckt werden können.
Nach Liebling reiste für das Kirchenjubiläum auch der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler.
Ein Jubiläum der Evangelischen Kirche hier in Liebling, eine Ortschaft, das einmal eine deutsche Gemeinde war, große deutsche Gemeinschaft. Deshalb sehen wir auch, wie groß die Kirche ist und auch die Stärke der Gemeinschaft, die diese Kirche aufgebaut hat. Eine Freude, hier zu sein, eine Freude, mitzumachen an diesem Jubiläum. Und wir hoffen, dass wir auch in der Zukunft bei den Kirchweihfesten hier in der Banater Heide oftmals mitmachen werden.
Unter den Zuschauern war auch eine Gruppe der evangelischen Gemeinde aus Reschica, geleitet von Doina Groß.
Es ist schön, meine Tochter und mein Schwiegersohn und meine Enkelkinder alle beide tanzen. Darum sind auch wir kommen zuschauen. Wir sind mehrere Gemeindeglieder aus der evangelischen Kirche aus Reschica und sind gekommen, mal schauen, wie die evangelische Christenkirche aus Banat heute wieder den Mitgliedern gegeben wird.
Innerhalb des Kulturprogramms wurde der Kirchweihstrauß versteigert.
Zum ersten Mal, zum zweiten Mal und zum dritten Mal, jetzt hast du es gekriegt.
Diesen ersteigerte Sultan Ferenc vom Banater Kranz, der Schwiegersohn von Doina Groß aus Reschica, für seinen Sohn Michael vom Banater Rosmarin, der im nächsten Jahr das erste Paar beim Kirchweihfest in Liebling bilden wird. Denn es soll ein Kirchweihfest in Liebling auch im nächsten Jahr geben. Und dann sollen auch die aktuellen Restaurierungsarbeiten an der Kirche beendet sein, versprechen sowohl der Bürgermeister der Gemeinde als auch der für das Banat zuständige evangelische Pfarrer Walter Sinn.
Es ist wichtig, dass wir dieses Fest gefeiert haben, dass die Leute sehen, dass wir noch hier sind, selbst wenn wir wenige sind. Denn Liebling war ja die stärkste evangelische Kirchengemeinde hier im Banat. Es waren 4.000 über 200 Seelen irgendeinmal, aber dann plötzlich ist sie geschrumpft. Das war am 22. September 1944. Als die russische Armee kam und die Leute sich innerhalb von ein paar Stunden aufgerafft haben, aufgepackt haben und sind weggezogen. Dann sind 2.165 Seelen gleich weggegangen, also mehr als die Hälfte. Von denen sind nur 99 zurückgekommen. Ein nächster Schlag war die Deportation nach Russland. Und so waren mehrere solche Schläge. Die Gemeinde ist jetzt inzwischen ganz zusammengeschrumpft auf 16, 17 Seelen. Und trotzdem, wir haben versucht und versuchen noch weiterhin die Kirche in Schuss zu halten, sie zu renovieren. Sicher, es sind jetzt schon 8 Jahre, seitdem wir das machen. Ausnahmen wird sie renoviert. Innen haben wir ungefähr die Hälfte renoviert. Jetzt hoffen wir, dass wir bis ins nächste Jahr auch die nächste Hälfte renovieren können, dass wir dann ein richtiges Kirchweihfest wieder feiern mit einer Einweihung.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen nun, werte Damen und Herren, in Temeswar. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Jugendorganisationen in Rumänien, ADJ, veranstaltete vom 21. bis zum 24. September in Temeswar das jährliche Treffen der deutschen Volkstanzgruppen. Das diesjährige Treffen fand in der Europäischen Kulturhauptstadt 2023 unter dem Motto von Jugendlichen für Jugendliche statt. Es beteiligten sich daran rund 200 Teilnehmer ab 14 Jahren aus Siebenbürgen, dem Banat und dem Altreich. Als Mitglied der temescher Tanzgruppe Banater Spatzen nahm an der Veranstaltungsreihe auch Martina Nenadov teil, die darüber seitens Radio Temeswar für das Funkmagazin berichtet.
Fleißiges Tanzen bei der 21. Auflage des Tanzgruppentreffens, das an diesem Wochenende im Temeswar stattfand. 4 Tage lang trafen sich deutsche Volkstänzer aus ganz Rumänien. Mit dabei waren Jugendliche aus verschiedenen Tanzgruppen, wie Jugendforum Hermannstadt, Banatia Arad, Banater Rosmarin, Banater Spatzen, Mühlbach, Edelweiß aus Oberwischau, 60 Schreen, Schäßburg, Sonnenschein Moinescht, Großjecha, Billet, Großsand Nikolaus, Kornblumen Blau Nitzkidorf und Hatzfelder Pipatsche. Das von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen, kurz ADJ, ausgerichtete Treffen umfasste 4 Workshops, bei denen die Jugendlichen neue Tänze lernen konnten, verschieden von den vorher bekannten Volkstänzen. In nur 2 Tagen schafften es die Jugendlichen, Arbeit und Freundschaft miteinander zu verbinden. Dieses Tanzgruppentreffen bietet die perfekte Gelegenheit für einen neuen, lebendigen Austausch zwischen verschiedenen Jugendgruppen. Thomas Unterweger leitet die Banater Rosmarin-Gruppe aus Temeswar.
So insgesamt habe ich das Seminar jetzt sehr gut organisiert empfunden. Alles lief nach Plan, alle Tänzer haben sich gut gefühlt und die Stimmung war insgesamt ganz gut. Und da die Tanzgruppen miteinander vermischt waren, haben sich alle gut gefühlt, haben alle neue Freundschaften geschlossen und haben auch neue Tänze gelernt.
Leiter dieser Workshops waren Bogdan Negrea, Petronella Zehavi, Bogdan Pirvu und Hansi Müller. Jeder einzelne Trainer bereitete eine originelle Choreografie vor. Es wurde sowohl zu rumänischer, bulgarischer als auch serbischer Musik getanzt. Aber auch auf etwas modernerem, und zwar zu einigen von Queens bekanntesten Liedern.
Ich habe einen Tanz gemacht, auch eine Gruppe geleitet. Und jetzt schauen wir mal, dass wir am Nachmittag ein schönes Programm herstellen. Ich freue mich natürlich auf alle Jugendlichen, die von überall herkommen. Aus ganz Rumänien.
Ich war natürlich auch dabei bei dem Tanzgruppentreffen.
Alexandru Dohinka ist Vorsitzender des Jugendforums in Temeswar.
Die Eindrücke von hier sind sehr schön. Wir haben mehrere Tänze gelernt. Und es war, ich spreche mal auch für die Jugendlichen, sehr interessant.
An diesem Treffen beteiligten sich sowohl Jugendliche, die schon Austauscherfahrung hatten, als auch einige, die zum ersten Mal mit dabei waren. Neue Erfahrungen und Eindrücke gab es so auch für Luciane Marie, Tänzerin aus Hermannstadt, die ihr erstes DGT jetzt in Temeswar erlebte.
Voriges Jahr war ich nicht und auch die Jahre bevor. Ich würde noch sagen, dass was wir jetzt machen als Mischung zwischen Gruppen und wie wir uns vermischt haben und ein paar Freundschaften, ja, gewonnen, auch begonnen. Also es ist einfach etwas Neues und etwas Neues als Gutes.
Wir sind jetzt sehr froh, dass wir beim TGT sind. Es war eine sehr schöne Experience und ist noch, denn es ist nicht fertig. Und die Workshops waren sehr interessant und sehr spannend mit guten Lehrern und Trainers.
So klingen die Eindrücke der Tänzer aus Arad. Nach den vielen Schuften ließ sich das Publikum Samstagnachmittag im Saal des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses von den verschiedenen Tanzarten begeistern. Auch der deutsche Vizekonsul Siegfried Geilhausen sagte einige Worte zur TGT-Abschlussveranstaltung.
Seit 25 Jahren arbeitet die ADJ unermüdlich daran, deutsche Kultur in Rumänien zu bewahren und zu fördern. Dies ist aber mehr als nur eine Organisation. Die ADJ ist eine Familie, die sich der Erhaltung unserer Werte und Traditionen verschrieben hat.
großen Anklang fanden sowohl die Aufführungen der neu gelernten Choreografien als auch die traditionellen deutschen Tänze der jeweiligen Gruppen. Der Abend endete schließlich mit einem Ball mit Live-Musik von der ungarn-deutschen Band Silberbaum, bei dem sich sowohl Tänzer als auch Publikum gut unterhielten.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ru/askulte.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Kronstadt. Seit der Absichtserklärung zur Kooperation und Intensivierung der Beziehungen zwischen Nürnberg und Kronstadt im Jahr 2006 hat sich die Freundschaft durch zahlreiche gemeinsame Projekte gefestigt. In den vergangenen 17 Jahren gab es zwischen Kronstadt und Nürnberg Ausstellungen, Sportturniere, Schulpartnerschaften, rumänische Feste und einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Flughafen und der Messe zwischen den beiden Städten. Der Nürnberger Stadtrat Werner Henning, ein gebürtiger Nadischer, hat durch seinen unermüdlichen Einsatz maßgeblich dazu beigetragen, dass es nun soweit ist. Im kommenden Jahr soll die offizielle Partnerschaftsurkunde in Kronstadt unterzeichnet werden. Die Partnerschaft zwischen den beiden Städten hat sich durch die Aktivitäten aktiv entwickelt und steht auf einem breiten Fundament, erklärte Werner Henning gegenüber Radio Bukarest.
Ja, ich möchte jetzt mal die Ziellinie, die haben wir im Blick und wir sind jetzt also im Schätzungs auf den letzten 100 Metern und diese 100 Meter werden wir jetzt auch noch nach 17 Jahren Städtefreundschaft, werden wir die letzten 100 Meter auch noch durchführen. Also ich habe selber im Nürnberger Stadtrat einen Antrag gestellt auf Städtepartnerschaft mit Kronstadt, da wir ja befreundet sind seit, wie ich schon sagte, seit über 17 Jahren. Die Projektentwicklung hat sich so weit entwickelt, dass wir wirklich mittlerweile imstande sind, als Partnerstädte aufzutreten. Wobei der Unterschied zwischen befreundeten Städten und Partnerstädten bei uns in Nürnberg ist eigentlich fast keine. Nur diesen Unterschied, also den gibt es in Rumänien nicht. In Rumänien gibt es entweder Partnerstadt oder gar nichts.
War der Nürnberger Oberbürgermeister schon in Rumänien oder bereitet er sich vor, im nächsten Jahr dabei zu sein, wenn hier der Vertrag unterzeichnet wird?
Also der Bürgermeister war noch nicht, zumindest in Kronstadt ist es mir nicht bekannt, dass er war. Er hat sich dazu bereit erklärt. Wir haben auch schon einen Termin für nächstes Jahr gefunden, wo er sich das reserviert hat. Und er wird nächstes Jahr auf jeden Fall mitkommen in Begleitung mit mir, weil ich war jetzt jahrelang als sein Vertreter hier auch am Oktoberfest. Ich bin ja auch bei diesem Green City Day Forum Orașul Orvers, auch als OB-Vertreter und er freut sich schon drauf, also hat er mir zumindest in den gemeinsamen Gesprächen signalisiert.
Wie haben Sie das 14. Oktoberfest hier in Kronstadt erlebt?
Ja, das Oktoberfest sozusagen in einem neuen Kleid. Ich finde es also von der Aufmachung her sehr gut. Ich glaube, das ist sogar noch besser, wie es bei den anderen Locations war. Also ich bin ja jetzt dabei schon seit dem zweiten oder dritten Mal, wie es hier am Stadion war. Und es ist für mich auch schon die dritte Location, die ich mitmache. Also ich glaube, dieses ist eigentlich die beste Aufmachung bis jetzt. Und ich hoffe, dass es längerwierig bleibt.
Und Sie haben auch eine Überraschung mitgebracht, nämlich die Nadischer Adjuvanten. Wie haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen?
Oh, darauf bin ich wirklich sehr stolz. Ich möchte mir da nicht loben, aber stolz bin ich schon, dass mir unsere Adjuvanten mitgebracht haben. Die sind zwar in Nadisch als Verein eingetragen und die sind viele Musiker, die sogar noch in Nadisch gespielt haben. Und die haben sich jetzt neu organisiert in Nürnberg, laufen also als eigener Verein unter dem Schirm der HOG Nadisch. Ich bin sehr stolz drauf und die Adjuvanten sind auch froh, dass sie dieses mitmachen. dürfen.
Und in Nürnberg wird in den nächsten Tagen auch vieles los sein. Können Sie uns kurz erklären, was es da ab dem 8. September läuft?
Ja, also wir haben ab 8. September bis 30. September ist die Ausstellung von der Stiftung Kirchenburgen. Diese Ausstellung unter Herr Harfmann, glaube ich, ist der Initiator dieser Ausstellung. Und die Eröffnung ist am 8. September im Rathaus Nürnberg. Natürlich mit dem Oberbürgermeister von Nürnberg, Markus König. Und dabei sind auch Herr Bischof Guib, natürlich der Harfmann und ich glaube auch der Hauptanwalt Gunesch ist auch dabei. Wir haben noch dazu eingeladen, das Generalkonsulat von München. Die Generalkonsulin Frau Karabaschu wird dabei sein oder einen Vertreter schicken. Und wir haben einen Bundestagsabgeordneten, der natürlich also mit Herrn Harfmann schon länger zusammenarbeitet und diese Ausstellung auch unterstützt. Dies unterstützt also erst einmal von der Stiftung Kirchenburgen, vom Innenministerium von Deutschland und noch einige Sponsoren.
Und dann gibt es auch das Nadescher Treffen.
Ah, das ist dann am 9. gibt es das Nadescher Treffen. Das ist das 9. Nadescher Treffen. Wir haben ja das immer im Turnus von 5 Jahren gemacht. Jetzt ist durch die Pandemie und so weiter, sind jetzt leider 7 Jahre draus geworden. Aber da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir das Nadescher Treffen wieder machen können.
Dankeschön, dann viel Erfolg und bis bald. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ru.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit unserem letzten Beitrag nehme ich Sie mit, werte Damen und Herren, auf eine schöne informative Reise nach Ungarn. In Vudas, unweit von Budapest, fand eine wissenschaftliche Tagung mit dem Titel 300 Jahre Ansiedlung statt. Mehrere namhafte Forscher stellten ihre Ergebnisse dar. Alles wurde für das breite Publikum auch online zugänglich gemacht. Dr. Marta Fatha, Professorin der Uni Tübingen, brachte ihre Forschungsergebnisse auch mit. Eva Gerner von der deutschen Redaktion von Radio 5 Kärchen war die Reporterin.
Ich denke in der Tat, dass die Forschung, die historische Forschung, sowohl in Ungarn, aber man kann auch sagen, auch in Deutschland, die Migrationsgeschichte der Deutschen in Ungarn vernachlässigt hat. Und durch diese Vernachlässigung ist wiederum bei den Menschen, also bei den betroffenen Ungarndeutschen, ein sehr schematisches Bild über die Einwanderungsgeschichte entstanden. Man geht in diesen Meinungen zum Beispiel davon aus, dass die Vorfahren alle aus dem Schwarzwald oder aus Ulm eingewandert sind und sie sind eingewandert nach Ungarn, wo alles öde lag und keine Bewohner es gegeben hat. Und das sind sozusagen die ganz einfachen Narrativen, die man aber widerlegen muss. Die historische Forschung weiß schon längst, dass es nicht so war. Aber dennoch ist es auch in der historischen Forschung so, dass man sich mehr, und das ist irgendwo verständlich, sich mehr mit dem 20. Jahrhundert, also mit den Ereignissen von Flucht und Vertreibung der Ungarndeutschen beschäftigt hat. Und die Zeiten davor, also vor allem auch die Einwanderungs- und Ansiedlungszeit, sehr vernachlässigt hat. Und so konnte es dazu kommen, dass man tatsächlich ein sehr schematisches Bild noch über diese Zeit hat. Wir sehen aber, dass diese Einwanderungsgeschichte eine sehr interessante Geschichte ist, die nicht einmalig ist. Also man hat das bisher hier in den ungarndeutschen Darstellungen auch separat von anderen Migrationsbewegungen in Europa dargestellt. Und ich habe versucht, das einzubetten in einen größeren europäischen oder sogar globalen Kontext, weil zu dieser Zeit, als die Deutschen nach Ungarn ausgewandert sind, gab es natürlich auch Anwerbungen von anderen Staaten und Ländern. Also zum Beispiel Brandenburg, Preußen hat ebenso wie Ungarn in Südwestdeutschland oder in Süddeutschland um Kolonisten geworben.
Forderung war groß. Amerika, Spanien, was wurde hier? Russland, die Zarin, wurden sehr, sehr viele Gebiete deutsche und auch überhaupt nicht deutsche Gebiete erwähnt. Und trotzdem war die Feststellung, dass Ungarn gewonnen hat, sozusagen.
Ja, in der Tat muss man feststellen, dass wenn wir die Zahlen, und man muss sagen, im 18. Jahrhundert gab es noch keine Statistik. Deswegen sind die Aussagen natürlich sehr vage. Wenn man die Einwanderungslisten, und solche gibt es auch in den Archiven in Budapest und auch in Wien, wenn man diese Einwanderungslisten in die Hand nimmt und versucht sozusagen das einzuschätzen, ungefähr wie viele Menschen eingewandert sind, dann können wir davon ausgehen, dass es viel mehr Menschen eingewandert sind, als wir bisher angenommen haben. Also ich würde sagen und ich wage es zu behaupten, dass es ungefähr um 400.000 im 18. Jahrhundert eingewandert sind. Und wenn wir die ebenfalls vage Aussagen über die anderen Ein- und Auswanderungen dann dazu rechnen, dann muss man sagen, dass diese deutsche Einwanderung nach Ungarn zahlenmäßig die stärkste in dieser Zeit war. Und für einen Historiker stellt sich natürlich die Frage, warum gerade Ungarn so begehrt war. Denn auch die anderen Staaten haben natürlich ebenso viel Steuerermäßigungen und andere Benefizien angeboten, wie die ungarischen weltlichen oder geistlichen Grundherren. Und das sind Forschungsthemen, die noch nicht aufgearbeitet sind. Also die Forschung hat noch sehr viele Aufgaben zu erledigen.
Wir haben auch das Tor ein bisschen geöffnet in Richtung Zukunft. Und in der Zuhörerschaft sind auch sehr viele Jugendliche, habe ich festgestellt. Das ist vielleicht die Aufgabe. Ich glaube, dass das sehr identitätsstärkend wirkt, es wurden dann zwei weitere Aspekte erörtert, die Lage in Deutschland, also die Zurückgebliebenen, und dann ein konkretes Beispiel, das Banat, dargestellt, wie die Kolonisten dann hier Fuß gefasst haben.
Ich habe mehrere Fragen, die für die Zukunft interessant sein können, hier aufgeworfen, und in der Tat, die andere Frage ist, was ist das Verhältnis zwischen Zurückgebliebenen und Ausgewanderten? Also man liest in der Forschung meistens, die Auswanderer haben dann alles hinter sich gelassen, aber die Quellen sprechen eine andere Sprache. Wir sehen, dass diese Kontakte noch sehr lebendig waren, wenigstens eine Zeit lang. Es geht natürlich um Vermögensfragen, Erbschaftsfragen, und man konnte nicht gleich alles verkaufen, und deswegen musste man dann noch im Kontakt bleiben mit dem Auswanderungsgebiet. Und das dritte Beispiel, was ich gebracht habe, das ist eigentlich sehr interessant, weil es geht um Umweltgeschichte im Grunde genommen. Wir wissen nicht, was die Kolonisten mit der Umwelt, also mit dieser neuen Umwelt, was sie in Ungarn oder auch in Banat vorgefunden haben, gemacht haben. Wie haben sie sich das umgestaltet? Wie waren die Herausforderungen? Welche klimatischen Einflüsse hatten sie? Denn wir wissen, dass aus Auswandererbriefen zum Beispiel, dass sie total erstaunt sind darüber, was für ein Reichtum hier an Landwirtschaft oder an Produkten es gibt. Sie konfrontieren sich mit Früchten, zum Beispiel mit der Melone, und sie kennen die Melone nicht und essen die Melone und trinken darauf Wasser, und plötzlich erkranken dann die Menschen. Also sie sind im Grunde genommen mit vielen neuen Sachen konfrontiert, die mit der Natur oder mit der Umwelt zu tun haben, und es sind Fragen, die ebenfalls unbeantwortet sind.
Wird dieses Material dieser Konferenz auch herausgegeben? Plant man sowas?
Ich hoffe, dass die Materialien oder die Vorträge dann in einem Buch erscheinen können, denn ich bin auch der Auffassung, dass gerade die jungen Menschen neue Perspektiven gewinnen müssen. Also sie müssen dann unsere Forschungen auch weiterführen, und sie müssen auch mit der Zeit, also methodisch und auch mit den Fragen weiterkommen und nicht immer das alte Narrativ weiter tradieren.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Mit diesem schönen und informativen Beitrag aus Ungarn sind wir, Vater, Damen und Herren, am Ende des heutigen Funkmagazins angekommen. Im Namen all meiner Kollegen von der deutschsprachigen Redaktionen in Temeswar, Neumarkt und Fünfkirchen bedankt sich nochmals Monika Strava vom Bukarester Hörfunk für ihre Aufmerksamkeit. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Im kommenden Monat erwarten wir Sie, werte Damen und Herren, zu unserer nächsten Funkmagazin-Ausgabe mit den spannendsten Beiträgen des Monats Oktober. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst, viel Schaffenskraft und beste Gesundheit. Bis bald, auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.